Frank, du, ich freue mich, dich wiederzusehen.
Ich freue mich total, dass du heute mal Verstärkung mitgebracht hast und vor allem auch deswegen, weil ich heute mit gutem Gewissen sagen kann, wir reden heute über ein Thema, von dem habe ich überhaupt keine Ahnung oder wenn überhaupt nur sehr wenig. Aber das Wichtigste, ihr könnt ja jetzt leider anders als ich die anderen im Podcast in der Folge nicht sehen. Ich bin der Einzige ohne Kappe. Was habe ich falsch gemacht oder ist es bei euch so sonnig, Olli?
Ja, also ich leide hier unter dem sozialen Druck, den Florian und Mike mit ihren Kappen ausgeübt haben. Da bin ich aufgestanden, hat mir auch eine Kappe angezogen und Florian hat gesagt, es ist das erste Mal seit langem, dass er mich wieder sympathisch findet mit der Kappe. Und das ist das Ziel des heutigen Tages schon erreicht, weil es gibt wenige Menschen, die mich sympathisch finden.
So, das heißt, Olli, du hast die Vorstellung auch gleich mal mitgemacht. Ne? Wir haben heute den Mike dabei. Mike kennen, glaube ich, alle und den Flo. Florian André. Florian, stell dich mal kurz vor. Wer bist du denn und warum hast du so eine Kappe mit einem Stormtrooper auf?
Ich würde sagen, das liegt daran, weil ich ein großer Star-Wars-Fan bin und deswegen vertrete ich die Star-Wars-Fraktion schon im Digitallabor für jetzt schon etwas mehr als 3 Jahre. Genau. Und vom Background her komme ich natürlich aus dem Bereich Digital Identity und supporte im Digitallabor alles, was das Thema UDI-Wallet angeht und das natürlich auch in Kombination mit Payment.
Prima. Mike, dich kennen wir ja alle und heute auch aus besonderem Grunde, dass du wieder dabei bist. Und wenn wir den Olli jetzt auch dazu bekommen, nicht dauernd auf seine Tastatur zu hauen, dann wird der Ton auch besser. Oder war ich das auch wieder? Mal gucken. Ja, Mike ist heute dabei, weil er es irgendwie aus dem Dschungel zurückgeschafft hat. Ne? Den PEX-Dschungel. Und das ist auch ein Teil dessen, über was wir heute reden wollen. Nämlich über die letzte PEX-Veranstaltung. Und Mike, erzähl mal, wie war es denn aus deiner Sicht? Du bist ja einer der Hauptorganisatoren. Und was war dieses Mal so das Besondere dabei?
Ja, vielleicht eins vorweg. Die PEX, Kurzform für Payment Exchange, seit 10 Jahren haben wir die jetzt am Start, aus einer Schnapsidee tatsächlich irgendwann mal entstanden. Und Organisatoren, ich bin halt Teil des Payment and Banking Teams, organisiert hat es aber eigentlich Nicole mit ihrem Team, die ja da das Payment and Banking quasi leitet. Aber nichtsdestotrotz, wie war die PEX oder die Payment Exchange? Das ist immer ein bisschen schwierig als Mitveranstalter auf der Bühne. Die wenigsten Leute sagen einem, ja, war super scheiße. Also das ist ja in der Regel so, kriegt man ja, wenn man jemanden fragt, das ist wie wenn man Kunden fragt, ob alles toll ist, dann sagen die auch ganz oft, ja, ist alles toll. Und wenn man genauer hinschaut, dann nicht. Aber es gibt natürlich auch so ein bisschen Friends and Family, die dann tatsächlich ehrlicher mit einem umgehen. Und da war das Feedback schon, ich sag es mal, einigermaßen neutral. Es war ganz gut. LinkedIn oder die sozialen Medien waren eigentlich voll von Beiträgen. Und ich glaube, dass wir das erreicht haben, was wir erreichen wollten, nämlich auf der einen Seite, und jetzt kommen wir ja so ein bisschen zu dem Thema, worüber haben wir gesprochen, also Inhalte zu transportieren, dafür steht die Payment Exchange seit 10 Jahren. Es ist weniger so PowerPoint-Folien, sondern Fokus liegt auf Diskussionspanel, wo man zum Teil auch kontrovers diskutiert. Olli, ich erinnere mich noch sehr an letztes Jahr, sehr kontroverse Diskussionen hattest du ja da mit Lilith Wittmann zum Thema ID. Das tut manchmal weh, aber ist natürlich schön, weil wo Reibung ist, bekanntermaßen auch Wärme entsteht und vor allen Dingen, weil dadurch natürlich auch überhaupt ein Diskurs erst möglich ist. Genau, und dafür steht die Payment Exchange und das waren 2 Tage. Von der Seite sind wir, glaube ich, ganz happy, wie es gelaufen ist. Ach so, vielleicht noch ein Wort. Ihr habt eben das Wort Dschungel gesagt. Unsere Veranstaltungen laufen immer unter einem Motto. In diesem Jahr war es PAX to the Jungle, also alles im Dschungel-Modus, was natürlich recht ansehbar war, wenn man reingekommen ist. Im TB am Kanzleramt in Berlin und es kommt immer ganz gut an und abends gab es dann noch Karaoke. Ihr habt das ja auch, glaube ich, noch am Rande mitbekommen. Also gelungener Tag. Schwierig ist Spoiler, wenn man Karaoke singt und einen Tag später auf der Bühne stehen muss. Aber gut, das ist mein Luxusproblem gewesen.
Also ordentliches Understatement von dir. Also ich fand tatsächlich das Ambiente spektakulär und ich denke, das muss man auch an dieser Stelle genauso nochmal sagen. Olli, was waren denn aus deiner Sicht so die spektakulären Inhalte der PEX, auch wenn der Mike gerade so ein bisschen Downsizing gemacht hat? Aber da sind ja jetzt große Themen verhandelt worden.
Ja, ich muss auch nochmal, Mike, sagen, in Zeiten, wo wir alle im Homeoffice verschwinden, ja, ich hatte das ja auch, glaube ich, auf LinkedIn so geschrieben, haben die Konferenzen nochmal einen ganz anderen Fokus. Ne? Also wir treffen uns wirklich, wir sprechen miteinander, wir fassen uns an, hätte ich fast gesagt. Wir singen zusammen. diese soziale Interaktion, für die ich ja sehr einstehe, obwohl ich genauso das Reisen hasse wie jeder andere, die sind schon sehr stark. Und ihr habt das wirklich in so eine Märchenambiente verpackt, dass man sich einfach wirklich wohlgefühlt hat, dass die Inhalte, und wir kommen jetzt zu den Inhalten, fast schon sekundär sind, aber die Inhalte waren dieses Jahr auch sehr stark oder vielleicht noch stärker als das Jahr davor, weil wir alle sind ja getrieben durch KI, AI, und in dieser PAX sind halt diese Themen, also dieser Hauptblock AI ist getroffen oder hat sich zusammengefunden mit Payment und dann auch mit Identity, Payment und AI. Und genau diese drei Hauptblöcke haben wir dann in zwei Panels mindestens angesprochen und insofern, ja, inhaltlich sehr stark, alles andere habt ihr ja schon gesagt.
Flo, du durftest ja Olli und Mike auf der Bühne bewundern. Was ist denn bei dir so hängen geblieben?
Ja, also schön war natürlich zu sehen für mich, der das erste Mal auf der PAX war. Also ich fand es auch eine sehr coole Veranstaltung. Vor allen Dingen das Format war wirklich mal zumindest für mich jetzt auch erfrischend anders von regulären Konferenzen. Und für mich war es natürlich toll zu sehen, dass, sag ich mal, an dem Thema, wo wir natürlich im Digitallabor sehr stark arbeiten, dass das sehr prominent platziert wurde, auch von den Gästen her. Und deswegen, ja, würde ich mich freuen, das auch jetzt ein bisschen weiter zu erläutern.
Da fällt mir gerade ein, jetzt wo ich dich sehe, Flo, das Tipi ist ja perfekt geeignet, das nächste Mal einfach einen Todesstern darzustellen. Also da könnten wir an Nicole, Mike, nimmst du das mal mit? Also ich kann mir das
schon
wirklich als Google
war gut schon.
War schon.
Ja, wir hatten mal Episode, also Banking Exchange, Episode 3 in Frankfurt und wir hatten Starship Trooper und Darth Vader, die permanent da rumgelaufen sind und alles im Star Wars Motto. Hatten wir schon.
Aber vielleicht machen wir es ja nochmal. Ja, vielleicht können wir ja bei einem Remake den Olli als Ewok dort über die Bühne laufen lassen.
Jetzt als Stein. Ne? Aber lass uns vielleicht wirklich mal hart einsteigen, weil ja. Vielleicht noch ein Satz, was war so der Running Gag? Und Gag meine ich jetzt gar nicht abwerten. Also es waren zwei Themen, die wirklich immer wieder aufs Tableau gekommen sind. Olli, du hast es eben ein bisschen angeteasert. Also das Thema KI und vor allen Dingen Agentic, irgendwie nicht mehr wegzudenken. Alle beschäftigen sich damit auf unterschiedlicher Ebene. Und dem einhergehend natürlich auch immer wieder auch das Thema Identität oder Identity. Und Olli, du warst ja auf zwei Panels sogar und da war ja genau das eben Thema. Also was passiert bei dem Thema Identity? Und das fand ich bemerkenswert, weil das, ich will gar nicht thematisch, da soll Florian vielleicht viel tiefer einsteigen. Ich fand es bemerkenswert, weil das Thema Identity letztes Jahr noch so ein bisschen, ja, müssen wir drüber reden. Und ehrlicherweise, wir haben es auf unseren Events ja schon oft gehabt, ne? Wir hatten schon Yes da, wir hatten Verimi schon am Start, aber immer war das so, ja, okay, es gibt halt Identity, ja, aber jetzt schien so ein bisschen das Momentum, insbesondere im Handel, dass so der Nutzen klarer wurde. Und das fand ich für mich fast schon überraschend, tatsächlich, aber interessant. Aber Florian, erzähl du.
Ja, ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass man wesentlich stärker daran arbeitet, das Thema Identity, insbesondere vor der Einführung der eIDAS 2, Richtung Produkt zu gestalten. Also ich sag mal, das eine, was glaube ich jedem klar ist, dass wir das Wallet, was dann mit eIDAS 2 kommt, okay, dass wir da unsere Identity reinkommen. Aber natürlich, was interessant wird, ist die Frage, wie wird das nachher nutzbar gemacht? Also wie können das Händler einsetzen? Was habe ich als Kunde im Alltag davon? Und das ist halt auch ein Punkt, an dem wir stark arbeiten, weil das ist auch eine Frage, die wir und auch die Teilnehmer in den European Large Scale Pilots, worin wir ja beteiligt sind, arbeiten, ist nachher zu sagen, okay, auf der einen Seite schaffen wir, sage ich mal, die technischen Voraussetzungen dafür, also dafür, dass ich Identity und andere Nachweise aus diesem Wallet auslesen oder austauschen kann. Das ist so die technische Ebene. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch sehr stark damit beschäftigen, wie wirkt das auf den Kunden und wie können wir das in die existierenden User Journeys integrieren. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo das Thema UDPay ins Spiel kommt. Das ist ja auch das, was Olli auf seinem Panel bereits angeschnitten hat.
Also die Verknüpfung von Payment und Identity müsst ihr vielleicht nochmal erklären. Also ich würde ja dann gleich wieder sagen, Gottes Willen, ne? Wir Deutschen lieben doch auch unser Bargeld so, weil das alles schön inkognito ist. Ist das dann jetzt wirklich so ein Thema, das zusammenzubringen? Kann da jemand von euch nochmal ein bisschen einsteigen, ein bisschen erläutern?
Ja, vielleicht einfach nochmal von der Produktperspektive. Und wir wollen ja sicherlich da auch nochmal die verschiedenen Phasen eines solchen ID- oder UDPay-Ökosystems auch nochmal erläutern. Phase 1 ist wirklich zu sagen, wir verbinden die beiden Dinge. Also wir verbinden die beiden Dinge, Payment und Identity. Und Identity steht für jede Form von Credential. Es gibt hier nicht nur den Personalausweis, es gibt den Führerschein, aber es gibt auch einfache Credentials wie zum Beispiel irgendeinen Fitnessclub-Ausweis und so weiter. Wir verbinden den Zahlvorgang mit einem Credential und kreieren damit ein neues Produkt. Also tatsächlich etwas, was es so in der Form noch nicht gibt, weil es gibt zwar das Produkt Identity separat, das Produkt Payment separat, aber hinter Oidipay, mir steht einfach das Produktversprechen. Du kannst das in einer Usability sowohl für den Merchant als auch für den Nutzer, für die Kundin so darstellen, dass es ein Klick ist. Also dieses One-Click-Shopping, ja, erweitern wir einfach, indem wir was Neues schaffen, sodass wir halt die beste Usability und das beste Kundenerlebnis plus ein neues Produkt schaffen, indem wir zwei Dinge zusammenbinden und sie nicht hintereinander schalten, sondern gemeinsam. Das ist so auf der Abstraktionsebene das Hauptversprechen und natürlich auch, ich erwähne das immer wieder gerne, mit der bidirektionalen Möglichkeit, dass du über eine Initiierung einer solchen Oidipay-Transaktion natürlich auch erreichen kannst, dass der Merchant, der Händler, was an den entsprechenden Auslösenden zurückschickt. Na, du nimmst halt deine Wallet, tust etwas, kaufst etwas, verbindest das vielleicht mit deinem Führerschein, deinem Personalausweis und deinem Zahlverfahren mit einem Klick. Ganz wichtig ist immer, die Usability des Kunden steht im Vordergrund und der Händler, der dann vielleicht eine Versicherung ist, schickt dir zum Beispiel eine Versicherungspolice in die gleiche Wallet zurück. Das ist ungefähr sehr vereinfacht das Produktversprechen.
Und ich habe verstanden, das bezeichnet ihr oder wird in der Payment-Blase dann schon als ID-Pay bezeichnet? Ist das schon irgendwie ein Markenname? Oder ist das was sich gerade rauskristallisiert, Mike?
Oh, das kann ich gar nicht sagen, ob das ein Markenname ist. Also ich habe es tatsächlich das erste Mal von Olli gehört. Aber wie das Kind am Ende heißen wird, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Also irgendein Name wird sich am Ende sicherlich finden. Ich wollte aber noch eine Sache ergänzen zu dem, was Olli gesagt hat. Ich glaube, wenn wir auf Zahlungsverkehr oder auf Commerce mal ganz allgemein schauen, dann sind wir immer sehr schnell dabei, man kauft irgendwas im E-Commerce bei Zalando oder bei Amazon oder die Namen sind es erstmal egal. Braucht es da unbedingt ein ID-Pay? To be honest, wahrscheinlich nein. Auch hier ist es wichtig, es geht ja nicht darum, dass Kundinnen und Kunden das nutzen sollen, sondern es ist halt eine Möglichkeit, halt schnell und einfach zu bezahlen. Auf der einen Seite, man ist ein Stück weit unabhängig von einer Google- oder Apple-Wallet, die ja durchaus auch ähnliche Funktionalitäten anbieten. Aber ich würde gerne das Spektrum ein bisschen größer machen. Also wenn wir mal an digitale Dienste schauen, da ist es eben nicht so, dass ich eine Adresse verifiziert bekomme, dadurch, dass ja was zugeschickt wird, sondern da bin ich halt im digitalen Space unterwegs und da wird es dann schon schwieriger. Also wir denken jetzt an sowas wie Mobilfunkvertrag, der abgeschlossen wird. Wir denken an sowas wie vielleicht auch ein KYC-Prozess bei einem Konto oder bei einer Versicherung. Also spätestens da, wo ich eben nicht mehr weiß, aha, der Mike bekommt die Sneaker zugeschickt, dann wird es wohl auch der Mike sein. Ja, sondern tatsächlich gerade wenn es darum geht, digital, wenn wir unterwegs sind, glaube ich, da bekommt das nochmal eine ganz andere Dimension. Und auch das, letzter Satz muss gesagt sein, es gibt ja auch Bereiche im Netz, da spielt Identität, insbesondere Allesverifikation, eine riesengroße Rolle. Das Thema emotionaler Content, in Klammern alles, was so ein bisschen shady oder schäbig ist, wo man nicht so gerne drüber redet. Aber auch da ist es natürlich wichtig, das will bezahlt werden, das ist ein Markt oder auch das ganze Thema E-Sports, wenn es also über Inhalte geht, die über 18 sind. Also wenn man das mal ein bisschen breiter macht, dann wird auch ein ganz anderer Schuh draus und nicht immer nur so denken, okay, ich kann jetzt bei den großen Versandhäusern dieser Welt irgendwas bestellen. Das geht ja heute schon.
Ja, aber ganz kurz, Frank, bevor du jetzt, also du holst gerade Luft und die Zeit nutze ich. Was mir sehr wichtig, also wenn ich für mich spreche, ist, wenn wir so ein Produkt entwickeln, so eine Innovation wie Oidipay oder ID-Pay, ne, Mike hat völlig recht, es gibt nicht den Produktnamen dafür, weil es im Zweifelsfall vielleicht mehrere Produkte geht. Wir reden über eine Infrastruktur, die das ermöglicht. Ich würde schon gerne etwas kreieren, wo wir dem Kunden nicht sagen müssen oder dem Merchant, du musst das machen, ne, sondern dass wir etwas kreieren, etwas schaffen, wo wir sagen, das gibt's im Markt noch nicht und der Kunde nutzt es, weil es für ihn eine Abkürzung ist. Ne, das ist diese berühmte, am Drängel geht er vorbei über den Rasen gehen, da sagt sich einfach, da sind im Checkout-Prozess drei Knöpfe und der vierte, ey, da brauche ich halt nur einen und dann bin ich durch. Ja, das müssen wir schon so schaffen und meines Erachtens auch so anbieten, dass es attraktiv ist und wir halt weniger darauf zurückspielen müssen, hey, ja, der Kunde muss es jetzt machen, weil es ist da, es ist eine Infrastruktur, es ist europäisch. Und ich glaube daran. Ich glaube, dass man das schaffen kann. Wir hatten ja schon eine Folge über Souveränität gesprochen und so weiter und so fort. Souveränität oder auch Produktentwicklung ist hier. Wir müssen etwas machen, was der Kunde dann noch und der Merchant, also beide. Das ist ja immer diese Ökosystem-Bidirektionalität. Es müssen beide wollen.
Okay, da sind wir wieder beim Souveränitätsthema. Ich habe auch verstanden, Olli, du hast mir das, glaube ich, gestern gesagt, dass dieses, nennen wir es ruhig ID-Pay, ja auch mehr ist als ein reines Finanzthema, nämlich genau dadurch, dass durch die Authentifizierungskomponente ja irgendwie dann doch auch staatliche Organe mitspielen. Wie siehst du das denn? Also brauchen wir so eine Art oder Trust-Layer, glaube ich, hast du es genannt, ne? Und warum?
Ja, also das, wenn wir jetzt mal einfach über dieses abstrakte Produkt EudiPayMe sprechen, dann ist ja das, was der Flo schon gesagt hat, so eine Co-Creation zwischen, auf der einen Seite werden regulatorische Schienen uns vorbereitet hingelegt. Das ist die sogenannte Infrastruktur, die EudiWallet-Infrastruktur, das ist ja mehr als eine App, sondern das sind technische Schienen, auf denen man fahren kann. So, das ist die Startseite. Und die Startseite wird entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen schaffen. Und auch technische Rahmenbedingungen, so dass wir halt sagen können, da sind die Schienen und da gibt's die Verkehrsregeln, da gibt's die Signale und so weiter und so fort, um mit dem platten Bild zu arbeiten. Und dann gibt's eine zweite Partei, da muss es halt auch sowas geben wie Flixtrain oder die Deutsche Bundesbahn, die sagt, hey, cool, in dieser Infrastruktur fahren wir. Das ist ja auch nochmal die Aussage, die das nochmal validiert. Es gibt ja heute mindestens zwei Züge oder wahrscheinlich mehr, die auf staatlicher Infrastruktur arbeiten. Und das ist halt diese Sicht, die ich darauf habe. Ja, wobei wohl wissend, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein sollten, was Regulatorik und Schienen angeht.
Okay, wenn du jetzt das große Bild malst, ne, Regulatorik und wer alles da mitmacht, das hört sich für mich nach einem eher größeren Thema an und nicht nach einem Produkt, das jetzt in 2-3 Monaten schon da ist. Wie soll denn der Weg hin sein zu einem EudiPay oder IDPay? Gibt es da eine Roadmap? Florian, du bist ja relativ früh dabei in den entsprechenden Large-Scale-Pilots, also den Piloten in Europa. Wie sieht denn so der Fahrplan aus?
Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz sagen, warum sehen wir da wirklich die Notwendigkeit? Ne? Wenn wir jetzt quasi die Infrastruktur haben, die kann noch so gut funktionieren. Also was wir festgestellt haben in den Large-Scale-Pilots ist zu sagen, ja gut, selbst wenn das alles technisch funktioniert, dann stellt sich jeder individuell die Frage, okay, wie nutze ich das jetzt? Also wirklich alle Seiten. Also da sind die Händler, die fragen, okay, wie integriere ich das in den Checkout? Da sind die unterschiedlichsten Payment-Schemes, die sagen, okay, wie binden wir das jetzt ein? Da gibt es PSTs. Und wenn man das jetzt einfach dem freien Markt, Spiel der Märkte überlässt, dann könnte es nachher dazu kommen, dass wir wirklich eine total fragmentierte User Experience oder auch total fragmentierte Anwendungslandschaft kriegen, wo das UDI Wallet an irgendeinem Punkt benutzt wird. Aber das ist total, kann an wirklich ganz unterschiedlichen Stellen auftauchen. Dann ist es wirklich so ein Tool, was irgendwo in unterschiedlichen Prozessen nachher landet. Und das wollen wir eigentlich vermeiden, weil wir wollen diesem europäischen souveränen Ökosystem ja auch irgendwo zum Erfolg verhelfen. Und das können wir einfach nur, wenn wir auf einer Ebene spielen, die sich zumindest an das, was der Konsument heute gewöhnt ist, mit Apple Pay, mit Google Pay, wenn wir da irgendwo drankommen. Und daher haben wir halt diesen Need erkannt, okay, wir müssen das irgendwie kapseln. Und ehrlich gesagt, ist das Vorgehen, ist ja auch, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ja nichts Neues. Ich meine, Apple Pay macht das genauso, Google Pay macht das genauso. Sie sorgen einfach dafür, dass der Kunde am Checkout wirklich dieses Premium-Erlebnis hat, ne? Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie kommen wir da hin, dann ist es natürlich, Punkt eins ist, wir müssen natürlich das Produkt erstmal bauen und wir müssen auch diese Brand, also es wurde ja gerade schon gesagt, ob das jetzt eine Brand ist, das ist alles noch nicht so genau definiert, aber letztendlich sind das die nächsten Schritte. Wir müssen das definieren, wir müssen, sage ich mal, dafür werben, wir müssen auch Teilnehmer akquirieren, das Produkt muss ja auch eingesetzt werden und wir müssen natürlich von dieser super User Experience, von der ich hier so erzählt habe, die muss natürlich auch entwickelt werden. Also ich glaube, dass die technische Basis bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber das muss auch alles orchestriert werden. Und von daher, sage ich mal, stehen wir jetzt ganz am Anfang, um Partner zu akquirieren und, sage ich mal, auch ja die ersten Bausteine Software zusammenzusetzen.
Lass mich noch mal ergänzen. Du hast ja nach den Phasen gefragt. Und Mike wird sicherlich jetzt mit seiner Expertise und du vor allem auch noch viel stärker einsteigen können. Die erste Phase ist wirklich das, was Flo beschrieben hat. Jetzt einfach erstmal Identity und Payment zusammenbasteln und dann in den traditionellen Checkout hineinzubringen mit all den Aspekten, die Flo beleuchtet hat. Was uns aber auf die Packs auch getrieben hat, zumindest Norbert und Hagen, ist, und dass wir einfach eine Phase 2 und eine Phase 3 sehen. Ja, was ist Phase 2 und Phase 3? Auch angetrieben durch die Erlebnisse und die Erkenntnisse, die wir gerade gemacht haben, was die Big Techs machen, was Kartenschemes machen. dieses ganze Konstrukt, über das wir sprechen, kannst du natürlich auch weiterdenken und weiterentwickeln im Sinne von Agentic Commerce. Ja, wenn jetzt nicht mehr der Mensch alleine komplett in bidirektionalen Interaktion mit dem Händler arbeitet, sondern er zum Beispiel einen Agenten losjagt und sagt, geh mal für mich shoppen, und diesen Consent, geh mal für mich shoppen, entsprechend artikulieren will, aber nachher der Agent zurückkommt und sagt, ich habe was gefunden und ich hätte das jetzt gern. Oder wir reden ja auch, ich meine, die Visionäre draußen reden ja auch schon von dem vollautonomen Shoppen. Dann brauchst du, wo der Agent dann wirklich losrennt und er kriegt auch die Erlaubnis, du darfst nicht nur was finden und deinen Warenkorb füllen, sondern du darfst ihn in gewisser Weise auch mit entsprechenden Regeln direkt exekutieren. Was weiß ich, ich hätte gern 100 Rollen Klopapier, und wenn du die für einen Preis für 2,99 irgendwo kriegst, dann hast du ein Budget von 20 Euro, und wenn du das machst, hau rein und kauf und mach direkt auch STA, whatever du brauchst. Ne? So, und dann haben wir die Phase 1, die Flo beschrieben hat. Und jetzt kommen die beiden Agentic-Phasen dazu, die aber im Grunde eigentlich genau das Gleiche brauchen, was wir haben. Ne? Identity, Payment verbinden, eine Wallet, diese Consent-Architektur. Also wirklich zu sagen, es gibt einen Willen, der wird ausgedrückt über meine Identität, vielleicht auch über das, mein Zahlmittel und so weiter. Diese beiden Phasen schließen sich an, und wir könnten das wirklich im Rahmen dieser europäischen Initiative tatsächlich breiter denken und diese Inspiration aus dem Markt aufgreifen und ihn auf die europäischen Schienen legen. Also sagen, ja, Big Techs entwickeln gerade Protokolle, Visa, Mastercard auch, und die basteln auch schon was, aber lasst uns das doch in unsere Möglichkeiten, in unserem Rahmen auch so die Energie einfangen, dass wir sagen, ja, das kann ja alles passieren, aber lasst uns bitte den europäischen rechte Raum auch dafür nutzen. So, Mike, da gerne auch ergänzen, aber das ist, glaube ich, auch was diesen Aha-Effekt auf der PEX auch nochmal verstärkt hat.
Ja, gar nicht ergänzen, sondern tatsächlich eher eine Frage stellen, weil wenn wir über Zahlungsverkehr sprechen, dann sprechen wir ja nicht über den Zahlungsverkehr. Und Olli, ich weiß, ähnlich wie wahrscheinlich bei allen hier, schlägt unser Herz ja für ein europäisches Bezahlverfahren namens dem wohlklingenden Namen Vero. Nichtsdestotrotz gibt es ja einen großen Unterschied, wenn wir uns das Thema Agentic Commerce mal anschauen und das, was beispielsweise eine Mastercard, Visa, PayPal, wie sie alle heißen, treiben. Da geht ja dieses Protokoll oder das ganze Thema Agentic Commerce vom Payment Scheme, also von dem jeweiligen Bezahlverfahren aus. Bei dem Thema ID Pay ist es ja ein Stück weit anders. Da kommt man ja über das Thema Identität, und die Frage wird natürlich irgendwann laut gestellt werden, welches Bezahlen hängt denn dann dran? Ist es der digitale Euro? Ist es Vero? Sagt man agnostisch, wenn man unabhängig ist? Also ist das offen für alle? Ist es ein Account-to-Account-Payments? Ich weiß es gerade nicht. Und ich glaube, die Frage muss irgendwann beantwortet werden.
Eigentlich das Zauberwort hat Mike gerade schon gesagt, das Thema agnostisch. Also das, was wir ja auch in den Large-Scale-Pilots machen, dort sind wir natürlich, also wir als DSGV mit den Sparkassen und Vero vertreten, ganz klar. Aber wir haben auch andere Teilnehmer, also diverse europäische Schemes. Wir haben Bankomat aus Italien, wir haben Bizum aus Spanien. Das heißt, das, was wir da machen, ne, das Thema Payment Identity in Kombination mit der UDI Wallet, das ist agnostisch gedacht. Also es ist wirklich agnostisch gedacht, dass, sage ich mal, es hauptsächlich darum geht, dass der Consent des Users über dieses Wallet gesammelt wird. Und das kann in unterschiedlichste Zahlverfahren mit eingebunden werden. Und diesen generischen Ansatz, das trifft auch das, was Olli gerade angesprochen hat. Deswegen sehen wir das auch als ein optimales Tool für das Thema Agentic Commerce. Und wenn man sich die Protokolle anguckt, an denen ja auch Google arbeitet, also UPC und so weiter, dort sieht man eigentlich genau dasselbe Verfahren. Also es geht darum, dass man das quasi an einen bestimmten Nachweis, der in meinem Wallet liegt, knüpft. Also ich nutze das, um diesen Consent, den Intent vom User einzusammeln. Und aktuell machen wir das natürlich ganz klar mit dem Hintergrund starke Kundenauthentifizierung. Also ich bestätige Händler ABC und meinen Betrag, das signiere ich. Aber wenn man das ein bisschen weiterdeckt, funktioniert derselbe Mechanismus auch auf der Ebene Agentic Commerce, wo ich sage, okay, ich quasi drücke einfach nur mein Einverständnis aus, dass ich, weiß ich nicht, bestimmte Konzertkarten zu einem bestimmten Preis haben will, und dann schicke ich den Agenten damit los. Am Ende kriegt der Agent genau diese Bestätigung, wo der Kunde seinen Intent ausgerückt hat und digital auch unterschrieben hat.
Aber jetzt mal ein bisschen Fleisch ans Thema oder ein bisschen konkreter, ne? Das ist ja jetzt alles eher theoretisch, Olli. So, wann kann ich denn das erste Mal nutzen? Also gerne auch, indem ich selber noch sage, ja, ich will bezahlen. Aber dann natürlich auch später, wann kann ich denn meinem Agenten sagen, hier, ne, sobald die Steam-Maschine auf dem Markt ist, kauf sie bitte, auch wenn es irgendwann am Sonntag Mitternacht ist. Gibt es da irgendwelche zeitlichen Ideen oder arbeitet ihr eher so vor euch hin und schaut mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt?
Wir arbeiten eher so vor sich hin und beschäftigen uns mit uns selber.
Nein, also ich bin ja durchaus ein politischer Mensch, ja, seit vielen, vielen Jahren. Und was wir gerne versuchen, ich kann dir die Frage nicht binär beantworten, dass wir irgendwann Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 das liefern. Also diese erste Phase mit Identity Pay, ich glaube schon, dass wir zusammen mit Vero und mit entsprechender Unterstützung sehr schnell in so eine Prototypen- und Pilotenphase kommen können. Ja, also die Audi Wallet ist ja da und wenn wir in irgendeiner Form uns einigen, wie wir da Identity und SCA da unterbringen können und wenn es erstmal privatwirtschaftlicher Natur ist, ohne dass komplett die Regulatorik europaweit so darauf vorbereitet ist, dann wird es da sehr schnell einen Weg geben, weil das Produkt an sich ist bestechend. Was diese Agentic-Aspekte angeht, also wirklich Consent, also ich gebe zum Beispiel einen Consent für mich einen bestimmten Warenkorb und dann komme ich zurück und bestätige dann nochmal als Mensch, dass ich das wirklich haben will, im Sinne eines weiteren Konzerns. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das sowas in 27, in 28 Pilotprototypisch sehen wollen. Der vollautonome Agent, der halt wirklich sagt, ich schicke meinen Agenten los und der kauft dann irgendwann in der Nacht und sagt dir dann am Morgen noch, ich habe gekauft. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar rechtliche Fragen und auch regulatorische Fragen beantworten. Nichtsdestotrotz, was wir versuchen oder ich versuche, ist, die Amerikaner mit ihrem Spirit, die Amerikaner ist jetzt wieder so ein schweres Wort. Nein, also vor allem die Big Tech Companies, die Innovativen, die denken ja schon drüber nach. Also die Protokolle spiegeln das ja schon alle. Also die probieren das aus. Ja, und wir werden, und das ist jetzt wieder so eine Souveränitätsdiskussion, wir werden im Grunde nicht gegen die konkurrieren können mit all ihrem Geld, mit all ihrer Marktmacht. Aber wir können sie, das ist auch wieder, in unsere Schranken weisen. Ne? Aha, Karlauer. Wir können sagen, können wir alles machen, wir arbeiten mit euch zusammen, aber wenn ihr halt diese Züge hier in Europa fahren wollt, dann setzen wir die auf unsere Regulatorik. Und das ist meines Erachtens etwas, was wir uns leisten können. Ja, und das muss man aber frühzeitig politisch besetzen. Wir können nicht warten, bis die alle fertig sind. Ja, und dann entscheidet der Kunde einfach, alles klar, funktioniert mit Mastercard, mit Visa-Card, mit Google und so weiter. Und dann wird die Politik irgendwie sagen, ach, das funktioniert ja mit den Big Techs, wie bei Apple Pay und bei allem anderen. Nee, die Politik hängt meistens hinterher mit ihrer Regulatorik. Die ist viel langsamer als die Technologie und deswegen kommt sie in der Regel zu spät. Und ich versuche das einfach mal anders oder wir versuchen das einfach mal anders zu machen, indem wir einfach sagen, hey, da entsteht was und da müssen wir jetzt einfach aus Politikseite, sei es EU oder die EU, versuchen mindestens gleich schnell zu sein und einfach zu sagen, ey, da gibt's auch kooperative Ansätze. Also nicht gegen die und oder für die, aber einfach sagen, wir nutzen das, was da ist und dann unsere, auch ein schweres Wort, unsere Unfair Advantage in Europa ist nicht die Digitalkompetenz aktuell. Ich hoffe, die kriegen wir wieder. Unsere Unfair Advantage ist, dass wir wirklich die große Chance haben, einen europäischen Binnenmarkt in der digitalen Art und Weise zu gestalten. So, ich hoffe natürlich, und jetzt kommen die ganzen, ja, ich hoffe, dass wir auch wieder so stark digital werden, dass wir nicht immer wieder nur mit Regelwerk argumentieren können. Aber momentan ist das unser stärkstes Schwert, ja.
Lass mich mal da kurz reinkrätschen. Ich meine, wir müssen uns natürlich ein bisschen ehrlich machen. Also den Vorteil, den amerikanische Schemes haben, die halt auch eine gewisse Größe haben, also die Größe ist schon absurd. Sie haben natürlich den entscheidenden Vorteil, dass sie autark und für sich entscheiden können. Wie lösen wir denn das Problem, dass wir ja viele Köche haben, die am Brei arbeiten? Wir sind ja eben nicht in Deutschland alleine mit dem Thema unterwegs, sondern es ist ein europäisches Thema. Und gerade wenn wir über Zahlungsverkehr sprechen, auch das haben wir gelernt. Domestic Schemes funktionieren vielleicht noch im stationären Handel nicht mehr ganz so gut E-Commerce. Wie schaut ihr denn drauf, wie wir das gelöst bekommen? Also ich unterschreibe das alles. Ich bin großer Freund von Souveränität. Mir fehlt aber noch ein Stück weit die Fantasie zu sagen, okay, wie kriegen wir das Fleisch an den Knochen?
Ja, wie kriegen wir Fleisch an den Knochen? Also ich glaube, der Schlüssel dazu liegt wirklich, indem wir sukzessive auch diese ganzen unterschiedlichen Schemes, die wir haben, auf ein Level bringen. Das ist ja ein bisschen das, was wir mit diesem Integrationsversuch, den wir hier starten, letztendlich machen. Das heißt, also wenn man an dieses Produkt UDPay denkt, es bezieht sich ja nicht nur auf einen Zahlungsscheme, wie ich quasi gesagt habe, sondern wir können ja darüber auch dann, ja, letztendlich unterschiedliche Schemes in dieses Wallet reinbringen. Aber die Zahlungsweise ist nachher immer dieselbe. Ne? Und das ist natürlich etwas, was wir derzeit, was die einzelnen Schemes, die wir in Europa haben, diese Domestic Schemes oder auch Vero, die wir aktuell noch nicht haben.
Müssen wir vielleicht, also ich denke so ein bisschen, also ich will mich jetzt nicht mit Indien vergleichen. Dafür ist Deutschland, glaube ich, ein bisschen kleiner wie Indien. Also auch von der Einwohneranzahl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wenn man so ein bisschen schaut, was ja die Inder schon geschafft haben mit UPI vor, nagelt mich nicht fest, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren, quasi über Nacht. Und das war wirklich über Nacht. Also es war innerhalb von nur wenigen Wochen ein eigenes, übrigens auch QR-Code-basierendes Bezahlverfahren. Das war nicht mehr irgendwie so fancy Technologie, aus dem Boden zu stampfen und aus dieser Vorgabe der Politik heraus, also wo die Politik gesagt hat, zusammen mit Banken übrigens, wir machen das jetzt. Wir setzen das durch, ja, auf Biegen und Brechen. Und das ist unser präferiertes Bezahlverfahren. Hat man es ja auch geschafft, dass irgendwie 80% der Inder sowieso, aber auch der Händler UPI unterstützen, weil du kommst halt in Indien ohne UPI keinen Millimeter weiter. Und sogar Google hat ja UPI in die Google Wallet dann integrieren müssen, weil auch die sind da sonst nicht weitergekommen. Braucht es also, und deswegen die Frage, viel mehr Mut und auch Durchsetzungsvermögen zu sagen, nee, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir pushen einfach Vero. Ich will gar nicht den digitalen Euro sagen, aber dass man sagt, okay, wir verknüpfen das jetzt und das ist halt jetzt der Weg. Also man könnte ja fast schon sagen, man macht daraus eine Vorgabe. Also nach dem Motto, wenn jetzt ein Mobilfunkprovider demnächst Handyverträge verkaufen will, dann muss er mindestens, also nicht nur den KYC-Prozess über die Audi-Wallet abbilden, sondern eben halt auch das ganze Thema ID-Pay. Könnte man das nicht einfach zusammen verknüpfen?
Nochmal ganz kurz, es gibt eine kurzfristige, mittelfristigen Ansatz, wie wir das zumindest weiter verfolgen können und natürlich einen strategisch-politischen. Bin völlig bei dir. UPI, wir brauchen eine ganz starke politische Aussage, dass das wirklich gewollt und unterstützt wird. Also wenn man mich fragt, also ich, der die Euro-Einführung miterlebt habe, auch die Zeit davor, nachdem Kohl und Mitterrand sich dahingestellt haben, gesagt haben, ist mir egal, was die Probleme sind, wir wollen das jetzt, macht bitte. Danach hat der Euro funktioniert. Das hat alles historische Bezüge, ne? Wir wissen das alle, Wiedervereinigung. Aber so ein Statement braucht es. Also es hilft jetzt nicht nur, dass da irgendeiner wie der Flo und ich da in einem LSP rumschrabbeln und der Welt erzählen, aber zu ihr DS12, alles super funktioniert. Wir brauchen dieses politische Backing. Und um das politische Backing zu bekommen, brauchen wir meines Erachtens, dass die kurzfristige und mittelfristige Ansatz ist, wirklich Demos, Prototypen, Piloten. Ja, also, dass wir wirklich sagen, mit der Bundesregierung in Deutschland zum Beispiel zusammen als Shareholder oder als, würde ich mal sagen, als Stakeholder, zusammen mit 2, 3 Willigen, wir bauen es jetzt einfach. Wir zeigen, dass es funktioniert. Ja, und das ist ja auch das, was dann auf der PEX gesagt wurde, durch Hagen und Norbert, lasst uns doch einfach in einer kleineren Gruppe, aber wirklich in Produktion mit Kunden, mit echten Merchants zeigen, dass es Sinn macht, dass es geht, um halt wirklich dieses große politische Backing zu bekommen. Ja, zwei Stufen und jetzt die erste ist zeigen, machen, vorlegen und nicht nur Klickdummy und Folien und schlaue Berater, sondern das muss dann wirklich bei einem Merchant mit einem Payment Scheme funktionieren. Und dann braucht es aber auch genau wie bei UPI dieses politische Backing. Es muss sich wirklich jemand mal dahinstellen und sagen, das wollen wir politisch und das ist jetzt hier exekutiert, das und nicht einfach, ey, da ist ein Gesetz, hier schmeißen wir da in den Zwinger und dann sollen die Hunde mal kämpfen und gucken, was bei rauskommt. Und wir stellen uns da als Politiker hin und als Kommission und beobachten Millionen, sich zerfleischen. Das kann man machen, damit kommt man bis zu einer gewissen Weite, aber das ist meines Erachtens nicht der strategisch beste Ansatz.
Ist das realistisch? Warum kriegen das die Inder hin und warum nicht die Europäer?
Also es ist ja ein Unterschied, ob du in einem Land etwas tust oder in einem Konsortium, wo viele Länder, in Klammern EU. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich glaube, aus einer deutschen Sicht könnte man das natürlich versuchen zu tun. Aber halt Europa, da muss man halt noch mit ein paar mehr Menschen sprechen. Vielleicht ist das Problem oder die Herausforderung.
Mhm. Mhm. Vielleicht, Frank, um deiner Frage nochmal zu begegnen. Ich glaube, vielleicht ist das noch gar nicht so klar, der Politik, das ist auch immer so ein abstrakter Begriff, auf europäischer und auf deutscher Seite, das ist genau diese Unterstützung braucht. Ne? Wir wissen ja alle, die haben ganz, ganz viele Themen und da ist Wallet oder Payment vielleicht eins von Hunderten, die gerade da um die gerade diskutiert werden. Also auf der einen Seite, diese Bedeutung eines solchen Commitments, den muss man sich erarbeiten, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Seite und das wiederum, ich komme mit unserer Einladung, dafür muss man demonstrieren, dass es funktioniert, dass es geht. Und da ist ja auch, bin ich auch froh, dass Martina von Vero uns unterstützen wird mit ihrem Team, mit ihrem Zahlverfahren. Das Digitalministerium hat auch Unterstützung angesagt. Es wäre halt noch wichtig, dass wir aus dem Finanzministerium Unterstützung. Und es kann durchaus sein. Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht, Klammer auf, ich will jetzt hier gar nicht angeben, Klammer zu, aber die größte Wirtschaftsmacht in Europa. Wenn wir vorrennen und sagen, das funktioniert in Deutschland, dann hat das natürlich auch Leuchtturmbedeutung für ganz Europa. Das ist ja auch, wenn Deutschland und Frankreich immer was zusammen machen. Also das ist, ganz ehrlich gesagt, ich habe nie House of Cards gesehen. Ich muss jetzt irgendwann auch mal gucken, wenn ich das dauernd zitiere. Aber das ist vor allem Political Game. Ich glaube, das Produkt ist da, die Sinnhaftigkeit ist da und ich weiß nicht genau, wie die das in Indien gemacht haben, aber ich glaube einfach, das ist meine Vermutung. Da hat die Demokratie einfach gesagt, im Sinne, in Form von ihren Exekutiven, bitte machen. Ja, und dieses bitte machen, das haben wir noch nicht, ja.
Okay, Sprung nach vorne und auch ein bisschen zum Abschluss kommen. Wo stehen wir denn in 5 Jahren? Ne? Was haben wir jetzt? 2026, haben wir in 2031 so eine Art Machine-to-Machine-Economy, wo ich wirklich einfach meinem Agenten nur noch sage, kauf für mich. Mike, dein Schlusswort.
Also 5 Jahre, also in aktuellen Zeiten, also kann man ja fast schon in 5 Monaten denken, so volatil ist ja gerade die Entwicklung insgesamt, besonders wenn man über AI und auch Payment spricht. Also ich will es mal anders versuchen zu beantworten. Ich glaube, es gibt jetzt eine Chance und wenn wir diese Chance nicht nutzen, dann werden wir wahrscheinlich nicht mal in 5 Jahren, sondern in vielleicht schon in 2 oder in 3 Jahren uns wieder darüber ärgern, dass wir bestimmte Dinge nicht getan haben, die dann andere tun. Das ist immer etwas, was die Vergangenheit, glaube ich, zeigt, dass wir Entwicklungen zu lange beobachten und hier fehlt uns eine Ressource viel mehr als in der Vergangenheit, nämlich die Ressource Zeit. Wir haben nicht die Zeit, einfach nur zuzuschauen, sondern wir müssen jetzt aktiv gestalten.
Okay, und Flo, wie siehst du es?
Ja, letztendlich hoffe ich natürlich, dass wir mit dem, was wir uns hier vorstellen, erfolgreich sind, dass wir, sag ich mal, gerade durch diese Initiative auch Payment, um das zu verbinden, das Ökosystem erfolgreich machen, weil unterm Strich ist dieser Payment-Anwendungsfall ja das, was wirklich uns täglich berührt. Deswegen sehe ich es halt auch als so wichtig an, dass wir genau dieses Projekt zum Erfolg führen, weil das zieht natürlich den ganzen Rest des Ökosystems und damit natürlich auch ein Stück der europäischen Souveränität nach vorne.
Okay, also Zeit ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, hat Maike auch gesagt. Olli, nicht umsonst gebe ich dir das Schlusswort.
Ja, ich bin ja der Älteste hier in der Runde und auch schon Opa. Ich glaube, wenn wir das in 5 Jahren nicht so geschafft haben, wie wir das jetzt hier beschrieben haben, dann haben wir einfach verkackt. Dann haben wir unseren Kindern und Enkeln nicht nur die 20 Jahre Digitalisierung davor versaut, ja, denn das, was wir jetzt gerade im Markt erleben, das ist ja jetzt nicht die Schuld meiner Tochter oder meines Enkels, sondern ich persönlich bin dort mit in Haftung. Ja, wir haben die letzten 20 Jahre verkackt, sondern wir verkacken auch die zukünftigen 30. Und wenn das in 5 Jahren so ist, dann werde ich persönlich bei jedem vorbeigehen und Interviews führen, was denn ihre Teilhabe war, diese einmalige Chance zu nehmen. Es geht wirklich um eine, was hinterlassen wir der Generation, Frage. Ja, und insofern, es gibt nur einen Weg forward. In 5 Jahren muss das so funktionieren wie in Indien, UPI vielleicht nicht genauso, aber wir brauchen das. Wir haben in Europa, ey, wie in keinem anderen Kontinent die maximale geniale Chance, obwohl die anderen das 100-fache an Kohle haben, trotzdem hier was zu bewirken. Dieses Verständnis müssen wir weiterarbeiten. Unser kleiner Podcast wird nicht helfen, ja, die 5 Zuhörer, aber wir müssen es halt gebetmühlenartig echt weiter gestalten. Es geht nicht um mich. Ich habe meine Millionen auf dem Konto, ich fettes Auto.
Ihrer?
Ja. Für mich ist er ausgesorgt, ja, ich habe meine Rente. Es geht um die, die nach uns kommen, ja.
Okay, dann hoffen wir mal, dass wir an der Stelle das auch hinkriegen, uns nicht so viel verzetteln, wie das in anderen Themen der Fall ist. Und euch dreien, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich bin gespannt, ob sich die Diskussion dazu fortsetzen wird. Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Dankeschön.
Das war's für heute mit unserem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und teilt sie mit euren Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Mehr Infos, alle Shownotes und weitere interessante Inhalte findet ihr auch auf unserer Website extralaut.studio. Wir hören uns bei unserer nächsten Folge. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt extra laut.